Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Ganz herzlich willkommen zur Dezember-Ausgabe von Dreipod. Noch immer, und das seit 52 herzzerreißenden Folgen, meinen drei Frührave-Best-Ager sich ein Urteil über Popkultur erlauben zu dürfen. Einer von denen moderiert das Ganze gerade, die anderen beiden stelle ich euch jetzt wie immer vor. Und da das Fest der Liebe vor der Tür steht, dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, entscheiden, welcher von beiden Halunken später die Rute als erstes zu spüren bekommt. Hier ist der Mann, über den man vor langer, langer Zeit Folgendes schrieb. Michael arbeitet im Unterricht zeitweilig aufmerksam mit. Er ist manchmal verträumt und lässt sich leicht ablenken. Arbeitsaufträge erledigt er im Allgemeinen selbstständig, schnell genug und sorgfältig. Sachverhalte fasst er gut auf und kann sie angemessen wiedergeben. Zu seinen Mitschülern ist Michael freundlich und hilfsbereit. Michael kennt alle Buchstaben und Laute. Bekannte Texte liest er fließend und betont genug. Neue Texte erliest er langsam Wort für Wort und sinngemäß. Zu ihrem Inhalt kann er Stellung nehmen. Lautliches Durchgliedern von Wörtern gelingt ihm gewöhnlich. Er schreibt sehr sorgfältig und klar gegliedert. Michael versucht sich mit viel Freude an allen Geräten. Am Spiel beteiligt er sich gern und lebhaft, wobei er die verabredeten Regeln auch einhält. Er malt ausdrucksvoll in Farb- und Formgebung und ist geschickt im Basteln. Er singt mit Ausdauer und freut sich besonders an witzigen Texten. Michaels Leistungen im Mathematikunterricht waren im Allgemeinen gut. Und damit gratuliere ich zur Versetzung unserem musikalisch und mathematisch begabten, multitalentierten Mitschüler, dem Micha.
Oh ja, hast du mein Abi-Zeugnis.
Gut, ne?
Wow, damals hat er sich noch an die Regeln gehalten, immerhin bis zur ersten Klasse.
Ja, zu dir kommen wir jetzt, ne?
Hat sich nicht wirklich viel verändert, muss ich sagen.
Wenig, ja, aber vielen Dank. Relativ wenig. Über den zweiten Lümmel von der letzten Bank schrieb man einst in einem weit, weit entfernten Land Folgendes. Björn besucht die Klasse 1 seit März und hat inzwischen seine anfängliche Reserviertheit abgelegt. Er hat eine Vorliebe für schwierige, zusätzliche Aufgaben, besonders im Rechnen. Björn erledigt seine Aufgaben schnell und meist fehlerfrei. Unter der Schnelligkeit leidet allerdings oft die Sorgfalt und Sauberkeit. Björn ist vielseitig interessiert und beteiligt sich rege am Unterrichtsgeschehen, vor allem, wenn er sich vom Stundenthema angesprochen fühlt. Beim Sport ist er mit großer Begeisterung dabei. Und auch er erreicht die nächste Klasse. Hier ist der Jack Sparrow der Hafenbar. Hier ist mein Lieblingsbanause, der einzigartige Björn.
Wuhu!
Ich bin Daniel. Und in einem früheren Leben widmete man mir folgende Zeilen. Daniel verhält sich in der Klassengemeinschaft rücksichtsvoll und hilfsbereit. Für sein Alter ist er erstaunlich einsichtig und vernunftgeleitet. Hört ihr auf zu lachen? Mit seinen Klassenkameraden kommt Daniel gut aus. Er übernimmt gern Sonderaufgaben, die er stets verantwortungsbewusst erfüllt. Die Anforderungen des ersten Schuljahres bewältigte Daniel mit Leichtigkeit. Er ist ein begabter, leistungsstarker Schüler, der seinen Klassenkameraden weit voraus ist. Aufgaben Sachverhalt.
Das hast du jetzt aber ausgedacht, oder Daniel?
Nein, das steht hier in Schreibmaschinenschrift.
Ach, hör auf.
Ja, ich muss das auch abkürzen, weil ich habe auch festgestellt, mein Zeugniskopf ist mal locker das Dreifache von eurem. Ich weiß nicht, was da los war, ob die Lehrer alle keinen Bock hatten, euch da irgendwie zu bewerten und zu betexten. Aber naja, ich sage wie immer, Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden.
Schön, aber da habe ich euch mal von ganz anderen Seiten kennengelernt gerade. Also die kannte ich tatsächlich, kannte natürlich meins, aber ist auch schon eine Weile her. Aber also bist du sicher, dass das dein Zeugnis war, Daniel?
Ich glaube schon. Also doch, mein Name wird hier immer mal wieder genannt und ich habe das tatsächlich genauso aus meinem Zeugnis hier so digital rauskopiert. Also es gibt noch ganz tolle Sätze hier drin, aber die erzähle ich vielleicht ein andermal. Das wird sonst alles viel zu lang, weil wir wollen ja heute über was ganz anderes sprechen. Nicht über die
letzte Folge.
Das auch. Aber wir wollen jetzt nicht, und jetzt tut's mal ganz kurz weh, wir wollen jetzt nicht über 40 Jahre zurückgehen, sondern wir wollen mal so rund 20 Jahre zurückgehen, vielleicht auch ein bisschen weniger, weil wir reden heute über die Top 3 Songs der 2000er. So, und ich werfe euch jetzt einfach mal rüber. Ihr habt jetzt jeder maximal 3 Begriffe, um für euch die 2000er zu beschreiben. Micha.
Musikalisch oder allgemein?
Ja. Allgemein, ganz allgemein. Was fällt dir spontan ein? 2000er.
Uni, tanzen, trinken.
Das ist ein sehr schöner Dreisprung. Björn.
Ich erweitere um ein paar Worte. Also, bitte. Beste Jahre. Mhm. Schlechtestes Musikjahrzehnt. Oh. Ui. Aber, ja, Punkt. Die beiden Sachen reichen.
Ja, sehr schön. Micha, welche Kriterien waren dir denn in der Vorbereitung besonders wichtig? Wie hast du dich auf die heutige Folge vorbereitet? Wenn es um dieses schlechteste Musikjahrzehnt geht, wie ich gerade gelernt habe.
Ja, darüber wird zu sprechen sein. Ich weiß auch nicht, ob das Björns Auswahl dann irgendwie beeinträchtigt hat. Ich habe tatsächlich alte Playlists gefunden von mir, wobei Playlist das falsche Wort ist. Es war einfach eine Sammlung von MP3s, die so ungefähr auf dem Stand von diesem Jahrzehnt geblieben sind. Also hatte ich einen ganz guten Einblick davon, was ich damals gehört habe, und habe festgestellt, das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, aber dass die Sachen, die ich damals gehört habe, immer noch gut sind, aber die Sachen, die mir heute noch wichtig sind und die ich heute noch geil finde, waren nicht unbedingt die Sachen, die ich damals schon entdeckt habe, sondern da war auch das ein oder andere dabei, was erst später dazu kam. Insofern war das ganz lustig, wirklich mal zurückzublicken, und es hat mich natürlich genau, und darauf hast du ja angespielt, mit diesen drei Begriffen in diese Sturm- und Drangzeit zurückgezogen, auch musikalisch. Ja. Insofern war das eine schöne Aufgabe. Mhm.
Björn, wie war das bei dir? Und welche Regelverstöße sind heute von dir zu erwarten?
Ja, es ist so, dass das natürlich eine prägende Zeit für uns war. Und dazu gehört auch Musik. Insofern, und was Micha gesagt hat, finde ich auch ganz interessant, das ist das erste Jahrzehnt, über das man wirklich digitale Musik zur Verfügung hat und nicht mehr nur so CDs oder sowas, die rumliegen, oder gar Kassetten. Und das heißt, auch ich hatte diese alten Playlists, ich hatte alte MP3-Sammlungen und auch iTunes ging schon los. Also es war vergleichsweise einfacher zu gucken, was habe ich damals gehört. Und trotzdem musste da natürlich ein bisschen recherchiert werden. Ich hatte große Sorge vor dieser Aufgabe, weil einerseits das, was Micha gerade sagte, tanzen. Mhm. Wir waren ja viel tanzen, aber die Tanzmusik der 2000er Jahre, die fand ich in großen Teilen grauenhaft. Mhm. Und das hat sich auch beim erneuten Hören bestätigt. Und ich bleibe bei meiner These, dass das für mich, das, was zumindest von den Jahrzehnten, die wir bisher angeguckt haben, mit Abstand musikalisch das schlechteste Jahrzehnt ist. Also wo ich bei anderen Jahrzehnten ganze Kataloge hatte, gar nicht wusste, wo willst du anfangen auszusortieren, war es hier anders. Aber es gab auch gute Musik.
Das stimmt, und ich würde tatsächlich auch nochmal diesen Technologieaspekt aufgreifen, weil ihr hattet schon MP3s und iTunes und dergleichen genannt. Es gibt ja so Plattformen wie Napster oder Kazaa, die ich so vom Hörensagen kenne. Und die tatsächlich etwas ganz stark nochmal verändert hat, nämlich für mich persönlich dieses Thema Musik entdecken. Also du hattest ja plötzlich, und wir sind da noch weit entfernt von Streaming, wie wir es heute eben von Apple oder von Spotify und anderen kennen. Aber damals mit gewissen Tauschbörsen, und ich kenne Menschen, die sich gegenseitig externe Festplatten ausgeliehen haben, um Musik einander zur Verfügung zu stellen. Und das hat nochmal ganz, ganz viel verändert, finde ich. Also auch dieses Thema Musik entdecken und auch diese Masse, die man plötzlich zur Verfügung hatte.
Leute, die haben sich damals versucht, über E-Mail einen Song zu verschicken als Dateianhang, ja. was bei der Datenverbindung nur so halb gut geklappt hat.
Das stimmt.
Aber ich möchte jetzt keinen Namen nennen.
Ja. Ich würde auch sagen, wir springen gleich rein. Regelkunde gibt's im Intro, dazu ist nichts mehr zu sagen. Und ja, wir überraschen uns wirklich jedes Mal wieder aufs Neue. Deswegen ist das bisweilen auch so schmerzhaft. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Die heutige Reihenfolge, der Micha meldet sich, der Micha hat noch eine Anmerkung.
Weil ich jetzt in diesem Schulthema drin bin, weil du mein Zeugnis vorgelesen hast. Ja, Michael meldet sich, Michael möchte mitarbeiten. wollen wir dann unser internes Feedback dann nachher machen? Weil Björn scheint ja irgendwas, irgendwie Redebedarf zu haben, um nochmal die letzte Folge aufzuarbeiten, was ich aus seiner Sicht total verstehen kann, wenn er sich da erleichtern möchte oder vielleicht auch mal Abbitte leisten möchte. Ja, insofern würden wir das dann hinten rausmachen, ja?
Sehe ich das richtig? Ja, also das überlasse ich euch. Björn wirkte gerade so, Björn wirkte so in sich ruhend gerade, aber ich hole mir auch ein Tütchen Popcorn und höre euch beiden zu.
Das Daniel, ist ja nicht so, als hättest du nicht auch noch was zu sagen.
Ja, durchaus. Also und ich bin da nicht der Einzige. Ich wurde von Hörern angesprochen, was war denn da los? Ne? Wurde gefragt, so von wegen der eine dehnt die Regeln mal wieder, was hier 80er, 90er angeht. Der andere sagt, ja, ach, 3 Nominierungen habe ich gar nicht nötig, weil, ne?
Also. Lass uns das noch ein bisschen zurückstellen. Leute, die das vielleicht nicht gehört haben in der letzten Folge, haben dann nochmal die Gelegenheit, das nachzuholen.
Ja.
Und Björn hat auch noch mal die Möglichkeit, vielleicht doch noch mal zu reflektieren, in sich zu gehen, ob das alles so in Ordnung war.
Jetzt muss ich schon in der Moderation aufpassen, dass ich nicht eigene Folgen spoiler. Soweit ist es jetzt hier schon, ne?
Und wundert euch aber auch nicht, falls Micha nur 1 oder 2 Nominierungen heute hat. Das kann immer passieren. Genau,
sich dann ausklingt und dann das Länderspiel guckt, was er jetzt wahrscheinlich just in dem Moment gerade
verpasst. Was im Hintergrund läuft.
Ja, genau. Okay, also es bleibt dabei. Wir springen rein ins heutige Thema, die Top 3 Songs der 2000er mit der Reihenfolge Björn, Micha und Daniel.
Gut, dann lege ich mal los. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gab viel schlechte Musik in den Nullerjahren und ich glaube wirklich, dass das kein gutes Jahrzehnt insgesamt war. Was mir aufgefallen ist, dass viele Künstler, die in den Nullerjahren auch aktiv waren, entweder vorher in den 90ern bessere Musik gemacht haben oder später in den 2010er Jahren. Nichtsdestotrotz ist es mir gelungen, ein paar Songs zu finden, die ich in die heutige Top 3 einbringen kann. Und ich habe versucht, so ein bisschen wie immer vorzugehen, dass ich einfach meinem Herz folge. Mhm. Und die Nummer 1 ist auch gleich wieder was fürs Herz.
Also die Nummer 3. Oder fängst du
anders an? Genau. Also meine erste Nominierung, die Nummer 3. Hört doch einfach mal rein.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried.
Was wir da gerade gehört haben, war, wie nicht schwer zu erkennen war, der Song Sunrise von Norah Jones. Aus dem Jahr 2004.
Sehr schön.
Ja, und er war einer der ersten Songs, die mir sofort in den Kopf gekommen sind und die ich auch auf diesen vorhin schon von uns besprochenen alten Playlists wiederentdeckt habe. Ich weiß noch genau, wie ich diesen Song das erste Mal gehört habe. Und da war ich zur damaligen Zeit gerade in Südostasien unterwegs. Und da kam dieser Titel Sunrise und hat mich von Anfang an sofort ins Herz getroffen. Man muss sagen, der Text ist jetzt keine Wissenschaft für sich, aber Norah Jones' Stimme alleine. Mhm. Und ich habe auch bewusst den Anfang dieses Liedes genommen mit Sunrise, weil ich den so besonders schön finde und damit einfach eine Wohligkeit einhergeht, die mich sofort gut fühlen lässt, sicher, geliebt. Und es verströmt einfach eine emotionale Aura und deswegen auf meiner Nummer 3 Sunrise.
Björn im Land der aufgehenden Sonne. Wie schön. Ja. Also interessant, wie du dir eigentlich fast in einem Satz widersprechen kannst, nämlich auf der einen Seite zu behaupten, die 2000er waren kein gutes Musikjahrzehnt und dann gleich mit Norah Jones und Sunrise um die Ecke kommst. Wunderschöner Song, ganz tolle Wahl. Verbinde Norah Jones auch ganz, ganz krass mit dieser Zeit, mit den 2000er. Also ich müsste tatsächlich jetzt wirklich raten oder nachschauen, ob sie danach noch größere Hits irgendwie hatte. Also für mich ist die ganz, ganz klar so Mitte der 2000er verortet und das, was du beschreibst mit Wohligkeit und so einer schönen Leichtigkeit, das teile ich total bei diesem Song. Richtig gute Wahl, gefällt mir.
Ich finde auch, das ist ein Song, der tatsächlich das total super schafft, so eine Atmosphäre herzustellen, so eine bestimmte Stimmung kommt und damit in meiner meiner Erinnerung war sie damit auch relativ alleine. Also es stach so ein bisschen hervor in dem, was links und rechts an anderen Sachen lief. Also klar, alle Musikstile liefen ja parallel und es gab Hip-Hop und es gab auch New Metal oder was auch immer, R&B und Pop und so. Mhm. Aber das war, vielleicht war das sogar eher so der Start, dass sie da so einen Trend losgebrochen hat. Und ja, also ich habe es damals nicht wirklich... Also ich habe es im Radio gehört. Es war jetzt nicht so, was ich so mir selber eingelegt hatte, aber man wird ja auch älter und ein bisschen milder und insofern, ja, passt schon.
Absolut. Ich glaube, das trifft's genau und das bringt auch diesen Punkt zusammen, der, wo du gerade quasi den Konflikt gesehen hast, Daniel, zwischen dem von mir jetzt in den Raum gestellten schlechten Musikjahrzehnt. Damit meine ich ja auch, dass das in Summe im Vergleich zu anderen Jahrzehnten. Ja. Und das passt eigentlich ganz gut, dass es nämlich genau etwas anderes ist als das, was vielleicht sonst sehr stark dominiert hat in der Zeit. Mhm. Und das ist auch so mein ganzes Gefühl zu diesem Jahrzehnt. Und der findet genau in diesem Lied statt, dass es eigentlich die Exoten waren, die nicht der Mainstream, der überzeugt hat in den Nullerjahren. Und dafür steht das eigentlich sinnbildlich ganz gut. Das finde ich ganz gut beschrieben, Micha.
Norah Jones erinnert mich an einen sehr garstigen Kommentar, den ich damals mal gelesen habe, der versucht hat, den Erfolg von Norah Jones zu erklären. Er meinte, das kann eigentlich nur von Leuten, weil die bei den CD-Verkäufen so losgelegt hat, meinte, das sind einfach nur Leute, die zu alt oder zu dumm sind, Napster zu bedienen.
Ja, 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 das ist auch schön. Gut.
Ja. That's just like your opinion, man. Könnte man absolut da sagen.
Ja. Das ist tatsächlich schon mal ein sehr, sehr versöhnlicher Auftakt. Also da kann ich total gut mitleben. Schon ganz gespannt, wie es weitergeht bei dir oder bei Micha.
Ja, ich bin es bei euch auch. Ich habe übrigens auch schon Ideen, was bei euch so kommen könnte. Das ist euch vielleicht ja auch so gegangen.
Dann sag mal bei mir, wenn du was Konkretes hast.
Da habe ich auch noch
ein Face auf. Also bei Daniel habe ich die Vermutung, dass Amy Winehouse kommt. Und bei dir, Micha, bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest das Hip-Hop kommt.
War das Pokerface genug gerade eigentlich?
Ja, das war ein Hardcore-Poker. Ich habe gerade überlegt, ob die Kamera eingefroren war, aber es war...
Versuch mich nicht zu bewegen. Ja. Okay.
Ich dachte, du sagst jetzt George Michael, damit liegt man ja meistens richtig bei. Das
stimmt allerdings.
Aber ich kann mich noch daran erinnern, es gab in den 90ern also Kinofilme, die damit geworben haben, garantiert ohne Katja Riemann. Weil sie so omnipräsent war im deutschen Film, ja, dass das anscheinend schon irgendwie ein USP war, dass Leute... Okay,
das habe ich auch nicht mitbekommen, ja. Das ist krass.
Das passt aber auch schon in die 2000er. Ja.
Ich kann versprechen, diese Folge ist George Michael frei.
Mhm. Wow.
Ja. Mhm. Wow.
Na dann, hau mal raus, was du auf der 3 hast.
Stattdessen, auf Platz 3 ist Wham bei mir, ein Remake von... Nein, also meine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist von einer Band, eines Mannes, der vorher in einer anderen Band war. Mhm. Und diese andere Band war eine der berühmtesten Bands der Welt, möchte ich mal sagen. Mhm. Der Mann heißt Dave Grohl. Mhm. Die aktuelle Band heißt Foo Fighters. Oh. Und der Song heißt The Pretender. Das ist meine Nummer 3 von 2007. Und wer sich nicht mehr ganz genau erinnern kann, wie das klingt, oder für die, die sagen, ja, spiel mal an, hören wir jetzt mal rein.
Aha.
Das, Überraschung. Denke ich auch, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob wir jemals schon über die Foo Fighters gesprochen haben. Wenn, dann wäre das natürlich ein schweres Versäumnis unsererseits. Ja, das war The Pretender von den Foo Fighters. Absolut, also wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste und Daniels Idee mit den 3 Worten mal aufgreife vom Anfang der Podcast-Folge, würde ich sagen, Energie. Das ist Engage, Jean-Luc Picard, Energie. Das pustet dir die Ohren weg und was ich bei dem Song, wir haben es jetzt nicht gehört bei dem Ausschnitt, aber was ich da auch so faszinierend finde, es fängt ja ganz ruhig an. Du hast also ein Intro, was sehr melodisch ist, sehr, 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 sehr leicht daherkommt, also nur so eine einzelne Gitarre. Und dann kommt halt dieser Part, wo dann richtig abgerockt wird. Und das lässt halt dieser ruhige Part lässt halt diesen lauten Teile nochmal umso energetischer, umso rockiger wirken. Und ja, Dave Grohl ist einfach ein cooler Typ, ja. Ein geiler Musiker, muss man wirklich mal so sagen. Das ist ja so dein Projekt gewesen, damals auch noch irgendwie alle Instrumente gespielt, ist Songwriter, ist Sänger, ist Gitarrist, war Drummer bei einer der größten Bands der Welt. Und was ich so richtig cool an ihm finde, ist, dass er wirklich keine Scheuklappen hat, auch anderen Musikstilen gegenüber. Ich meine, der Typ hat schon mit Springsteen gespielt, mit David Bowie, mit McCartney, mit Rick Astley, mit den Foo Fighters sogar. Gibt's auch einen lustigen Mitschnitt. Und der macht keinen Hehl daraus, dass er auch zum Beispiel als Kind ABBA gehört hat und auch immer noch gut findet. Und das mag man jetzt in diesem Song, den wir gerade gehört haben, nicht wirklich eins zu eins wiederfinden, aber wenn man sich wirklich die Foo Fighters anschaut, dann ist das wirklich so vielfältig. Das ist nicht nur einfach laut und rockig, sondern da steckt so viel drin an Melodien, an Kompositionen, wo ich sage, ja, das ist wirklich jemand, der ein Vollblutmusiker ist, der sich keiner Musikrichtung verschließt.
Also es gibt ja in unserem Podcast diese Momente, die mich dann wirklich wie so ein Blitz durchzucken, wenn ich, wie jetzt eben gerade feststelle, scheiße, ich habe überhaupt nicht an die Foo Fighters gedacht. Und also es ist so eine geile Wahl. Ich dachte in dem Moment, wo du es angespielt oder wo du es gesagt hast und wo ich es dann auch noch gehört habe, dachte ich, ja, oh Gott, das ist so gut. Ich kann mich jetzt nur so rausquatschen, dass ich ja irgendwo dann doch einige Genres irgendwie mag und gerne höre und also auch Musikgeschmack so eine Evolution ist. Aber in den 2000ern habe ich die rauf und runter gehört. Also auch gerade diesen Song, dieses Album, wirklich großartig. Und das all das, was du gerade gesagt hast, also auch was für ein cooler Typ Dave Grohl ist, unterschreibe ich sofort. Also Musiker-Typ, charakterlich scheint er irgendwie auch, zumindest das, was man irgendwie so öffentlich so wahrnehmen kann, scheint er echt ein cooler Typ zu sein. Und der Song ist der Hammer. Richtig gut.
Also ich muss auch sagen, das hat mich jetzt total überrascht, Micha, weil wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen haben. Und
man kennt jemanden, ne?
Da denkt man, kennt jemanden.
Und dann sowas.
Ja, also wobei ich den Gedanken schon aufgegeben habe, seit du Waka Waka nominiert hast. Aber nein, das finde ich eine geile Wahl. Und klar, also ich schließe mich einfach in allem an, was ihr über Dave Grohl gesagt habt und die Foo Fighters. Und das war auch coole Musik, die leider viel zu selten in den Clubs, in die wir waren, so lief, ne? Muss man ganz klar sagen, weil im Mainstream das eben nicht, im Mainstream tanzen, eben in der Zeit auch nicht so rezipiert wurde. Aber ja, geil.
Ja, ich glaube, der Song ist auch schwer einzubauen. Also in irgendwie so eine Playlist, wo du sagst, du willst jetzt halt irgendwie locker lustig irgendwie tanzen oder. Der fällt schon so ein bisschen raus, ne? Also der ist dann schon so ein bisschen edgy, wenn es darum geht. Also es sei denn, man hat so eine Frisur wie du, Björn, schaue neidvoll zu dir rüber und man kann dann dementsprechend die Haare wirbeln lassen, ne? Zu so einer Musik, aber ja.
Stimmt. Haare ist ja auch ein schönes Stichwort. Ich will ja eigentlich bei Songs gar nicht so oft über Musikvideos sprechen, weil ich immer den Eindruck habe, man bewertet dann eher das oder nominiert dann eher das Musikvideo. Hier finde ich halt den Kontrast so schön, weil ich weiß nicht, ob ihr das Video mal gesehen habt, das spielt in so einer riesigen Flugzeug-Hangar-Halle und ist total stylisch. Also die Umgebung, glatter Boden mit weiß und roter und dann kommen halt der Band, die da performen, kommen halt so Sicherheitspersonal gegenüber und die stehen sich dann gegenüber und das kommt zum großen Knall. Und dieser Kontrast zwischen dieser ganz glatten Oberfläche und der Band, die halt so authentisch so rockig, so rotzig, mit fettigen Haaren dann performen und Dave Grohl, obwohl es ein Musikvideo ist, was dann nochmal tausendmal geschnitten wird, singt, als ob es um sein Leben geht. Und du nimmst ihm wirklich jede Sekunde davon ab, dass er, obwohl das jetzt ein Videodreh ist, ein gestyltes Video, dass er da wirklich Gas gibt. Das finde ich total beeindruckend.
Ja. Ein bisschen ärgere ich mich, aber ich weiß halt eben auch, wie schwer das überhaupt für mich war, diese Top 3 zusammenzubauen. Und wenn ich jetzt noch über die Foo Fighters hätte nachdenken müssen, boah.
Ja. Bei Foo Fighters ist ja so eine Band, also ich mache keinen Stellvertretertitel, ne? Aber wenn ich es machen würde, dann hätte man genauso gut auch Best of You nominieren können. Ja, was ja auch aus einer ähnlichen Zeit war.
Das mache ich ja gleich mit den Stellvertretertiteln.
Also dann ist gut. Ich kann mich da verlassen.
Ja, genau.
Micha, du bist durch für heute jetzt dann mit der Nominierung?
Ich bin durch.
Oder kommt da noch was? Nee, also mit allen, meinte Björn, jetzt mit allen dreien. Ja, ja. Bist du mit dem mit ganzen Thema durch oder kommt da noch was? Dann muss man ja mal fragen.
Man muss sich ja mal überraschen lassen können. Ne? Also, vielleicht das war noch. Erstmal die Nummer drei.
Also. Drei, also nicht vier, drei. Können wir uns darauf einigen? Okay, gut. Dann mache ich mal mit meiner Nummer drei weiter. Und ich kann total gut andocken bei vielem, was ihr gerade so gesagt habt über die Zeit und auch was da so musikalisch los war. Ja, dieser Alternative-Aspekt, ne? Also dass es so viel Alternative-Rock gab. Und da gab es für mich ganz, ganz viele Bands, die in den 2000ern für mich persönlich präsent waren und auf meinen Mix-CDs, die es zum Teil noch gab in diesem Jahrzehnt, ja, aber auch in digitalen Playlists, die es in diesem Jahrzehnt. Es gab sogar, ich hatte Mini-Discs, also Mini-Discs-Player.
Der feine Herr.
Selbst zusammengemixt, ja, genau.
Ja, aber ich habe die MP3-CDs, wo du dann irgendwie 120 Tracks drauf hattest. Das war genau. Da ist ja mein Kopf explodiert.
Aber Michael, das war nur die Sicherungskopie, ne, vom Original.
Na, ja, das ist ja wohl klar. Die habe ich ja schon gekauft. Ja. Sind noch hier auf dem Dachboden.
Seit wann hast du einen Dachboden? Egal. Also ich mache mit meiner Nummer 3 mal weiter, weil in diese Kategorie fällt nämlich der Song, den ich euch jetzt gleich vorspiele. Und der Song, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt, wenn ihr den Namen hört, aber ich spiele es euch natürlich auch gleich an. Der Song heißt Listomania von der Gruppe Phoenix.
Ja, geil.
Aus dem Jahr 2009, also tatsächlich ein späterer Vertreter aus diesem Jahrzehnt. Björn sieht noch ein bisschen ratlos aus, das ändert sich vielleicht gleich, wenn ich das mal angespielt habe. Listomania. Think less, but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Not hard to let it go. From a mess to the masses. Ja, wie schon erwähnt, Stellvertretertitel, Stellvertreter aber tatsächlich gar nicht mal für das, jetzt sage ich es auch mal, für das Gesamtövre dieser Band, sondern vielmehr für eine Art von Musik und für eine Art von Bands, weil wenn ich euch jetzt so ein paar Namen zurufe, wie zum Beispiel The Kooks oder The Subways oder Keen oder The Hoosiers, da gibt's eine ganze Reihe von Bands, die so Pop-Rock gemacht haben, Alternative-Rock und da fällt eben Phoenix für mich auch mit rein. Und das ist für mich irgendwo auch sehr, sehr stark mit den 2000ern verbunden. Und ich mag diesen Song sehr gerne, aber auch das gesamte Album, das übrigens Wolfgang Amadeus Phoenix heißt, das gesamte Album aus dem Jahr ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Wirklich tolle Sachen drauf, von vorne bis hinten. Und das ist auch bis heute ein Album, was ich immer wieder gerne einlege. Die Sachen, die danach kamen, fand ich mal so eher schwächer. Also aus meiner Wahrnehmung ist das, also meiner Meinung nach ist das definitiv das beste Album von denen und das höre ich bis heute eben total gerne. Björn, hast du es jetzt erkannt? Du hast es sicherlich.
Ich habe es erkannt und für mich ist das ja immer eine Art Therapiestunde hier.
Ja, ich hoffe im Positiven wisst, manchmal.
Im positiven Sinne, im Sinne der Selbstklärung, der Selbstreflexion. Und mir wurde gerade klar, das, was ich meinte, das mit den 2000er Jahren, dass das musikalisch für mich so problematisch war, sich vor allem auf die tanzbare Musik in den Clubs abzielt. Und das aber unabhängig davon schon auch ein breiter Fundus ist. Und das hat mir das gerade noch mal, scheiße, stimmt, genau. Ne? Also, aber es hieß eben auch nicht zu Unrecht Alternative. Und es waren eben die Dinge, die man nicht im Radio gehört hat, es war nie, oder zumindest nur auf einigen Sendern nicht im populären Radio gehört hat, und die du nie im Club gehört hast. Ne? Und da gab es einen reichen Fundus und dazu zählt auch das. Und ich finde das herrlich und auch eine tolle Auswahl, auch als Stellvertretertitel für alles, was du gerade genannt hast. Also dem stimme ich voll und ganz zu.
Björn irrt mal wieder. Björn irrt sogar doppelt diesmal. Also das Erste, wo er irrte, ist natürlich, dass einer der besten Dance-Tracks aller Zeiten aus diesem Jahrzehnt stammt, über den wir vielleicht oder vielleicht nicht mehr sprechen werden in dieser Sendung. Und das Zweite ist, dass Listomania eigentlich ein schönes Beispiel dafür ist, für einen Song, den ich im Radio entdeckt habe. Also ich könnte schwören, dass ich den bei Radio 1 gehört habe.
Ganz bestimmt.
Weil das genau diese Musik, also ich weiß, was du meinst, Björn, mit populär, ne? Das, aber das war, dafür war Radio 1 wirklich super, genau. Weil die auch wirklich solche Sachen entdeckt haben und dann teilweise auch eben so ein bisschen Richtung Mainstream gehievt haben oder zumindest in meine Wahrnehmung geschoben haben. Und ja, es ist ein super Song. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was die noch alles sonst gemacht haben, aber ich weiß auch genau, was du, Daniel, mit Stellvertretertitel meinst, eben, weil es auch wirklich eine Zeit war, wo so Bands hochkamen, die diesen Alternative Rock gemacht haben, die so ein bisschen neben dem Mainstream waren. Und es hatte, vielleicht ist es jetzt auch um unsere eigenen Lebenssituationen geschuldet, aber es hatte so einen studentischen Touch.
Ja, total.
Also so, als ob das irgendwelche Uni-Bands sind. Ja. Ne? Und finde ich eine sehr schöne Wahl.
Auch in diesem Song steckt Energie. Ne? Also wo wir gerade irgendwie auch bei Foo Fighters waren, ich finde auch hier steckt eine total gute Energie drin. Irgendwie total positive Vibes, die sich auch, aber auch durch das ganze Album ziehen. Und ja, ich kann mich da wirklich locker federnd über den Campus schlendern sehen zu dieser Musik. Und ja, das passt total gut.
Auch wenn du zu dem Zeitpunkt bereits seit 5 Jahren nicht mehr an der Uni warst, aber...
Es waren 3 Jahre. Danke, Björn, dass du mich da so ein bisschen... Ich habe, glaube ich, vielleicht ein halbes Semester länger studiert als du. Aber genau, es waren tatsächlich 3 Jahre. Aber genau, es trifft's auch total im Kern, was du sagst, Micha. Also es ist irgendwie diese studentische Zeit. Natürlich eine sehr, sehr individuelle Wahrnehmung jetzt mal wieder des Ganzen. Aber naja, so ist es nun mal.
Ne? Ja. Absolut, ja. Mann, ey, also ich muss sagen, die erste Runde, die versöhnt mich ja schon richtig.
Ja, ich bin auch ganz schön beseelt.
Du meinst die erste und letzte Runde für mich?
Für dich ist ja, ne, du hattest ja vorhin schon mehrere Titel angesprochen von den Foo Fighters. Da dachte ich, dann sagst du gleich wieder, naja, und deswegen verzichte ich auf meine 1 oder so.
Ja. Ich habe mich völlig verausgabt. Ich gucke einfach mal, wie es jetzt weitergeht und dann gucke ich mal, ob ich noch Bock habe.
Ja. Ja, dann mach du doch mal weiter mit der zweiten Runde.
Wir machen mit Energie weiter.
Sehr gut.
Und wir machen mit Energie weiter, die wir auch gleich in dem Ausschnitt, den ich zeigen werde, vorspielen werde, hören werden. Und die Energie ist so stark, einerseits in der Musik, aber auch in dem, was rund um diesen Song für einen Kontext herrschte. Und diese Energie ist so stark, dass das Rolling Stone Magazin es als eine der krassesten Destillationen von Female Rage aller Zeiten genannt hat. Und die Hintergrundgeschichte zu diesem Song, die begann bereits ein paar Jahre vorher, im Jahr 2003. Da hat die Frontfrau dieser Band bei einem Konzert in England, in London, einen Kommentar gemacht zur politischen Situation in den USA und gesagt, we are ashamed that George W. Bush is from Texas. Und diese Aussage, die hat ihr in ihrem Heimatgenre, in ihrem Heimatland und in den Genre, aus der die Band kam, nämlich der Country-Musik, unfassbaren Hass eingebracht. Die wurde dann aus vielen Stationen gestrichen von den Playlists und es gab viele Morddrohungen gegen die Band und eine unglaubliche Menge an Hass. Und die Band, das sind die Dixie Chicks. Und der Song, den sie dann 3 Jahre später gemacht haben, um das Ganze zu verarbeiten, ist der Song Not Ready to Make Nice. Und in dem Song verarbeiten sie eben die ganzen Reaktionen, die darauf kamen, von öffentlicher Seite, aber auch von vielen Privatpersonen eben. Und wir hören mal an eine Stelle rein, in der das Ganze auch schön energetisch seinen Ausdruck findet. Not ready to make nice.
Ja, ist auch sehr schön. Ich überlege noch, ob mich das jetzt überrascht oder auch wiederum nicht. Also die Dixie Chicks, die sehe ich total bei dir. Es ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über die Dixie Chicks sprechen, oder?
Ich weiß es nicht. Also nominiert habe ich sie noch nicht, meines Erachtens.
Ja. Björn hat auch nicht alle Folgen dieses Podcasts gehört, muss man dazu sagen.
Ich war auch nicht bei allen dabei, zumindest nicht geistig.
Das war die genau. Björn-KI.
Körperlich ja, geistig nein. Ich musste auch gerade so schmunzeln, wenn ich das so höre, dass man sich damals dann irgendwie so politisch über George W. Bush irgendwie ausgelassen hat. Ne? Also aus heutiger Perspektive ist es ja wie Kindergeburtstag.
Da wären wir dankbar, wenn der wieder Präsident wäre, oder?
Absolut. Also auch wenn wir diese politische Haltung von damals irgendwie wieder haben, diese Debattenkultur und sowas. Also
vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht müssen wir George W. Bush zurückbringen.
More years. Entschuldigung, wenn ich gerade deine Nominierung torpediere, aber es passt gerade so schön. Mich würde mal interessieren, wie ihr, ob ihr das auch so seht, dass die 2000er, also ob das wirklich jetzt von mir krasse Vergangenheitsverklärung ist, aber dass die 2000er irgendwie in vielerlei Hinsicht entspannter waren. Und also natürlich, es sind ganz viele fürchterliche Dinge passiert, 9-11 und all das, was danach passiert ist. Also gerade, wo auch die USA mal wieder die Weltbühne dominiert haben. Aber aus heutiger Sicht war das irgendwie gerade für uns in Mitteleuropa, Deutschland, so ein entspanntes Jahrzehnt mit Sommermärchen und allem drum und dran. Und vielleicht ist es nur total verklärt von mir, aber ja, das ist so das, was ich immer wieder fühle, wenn ich so zurückblicke und eben dann auch Musik aus dieser Zeit höre.
Ich glaube, es ist verklärt tatsächlich. Also ich glaube, es ist einfach unserem Alter damals geschuldet, dass wir uns da keine Sorgen gemacht haben. Ne? Mhm. Klar, es ist, glaube ich, heute eine ganz andere Lage weltpolitisch, aber 9-11 war ja schon so eine Zeitenwende. Ne? Mhm. Also dann würde ich eher die 90er, würde ich das zusprechen, was du gerade über die 2000er gesagt hast.
Mhm. Also ich bin eher bei Daniel. Die 90er waren für mich politisch eher die in Deutschland zumindest zähe Verkrustung, Ende der Kohljahre, hohe Arbeitslosigkeit. Und dann kam für mich auch in den 2000ern, war das schon eine Art Aufbruch auch, politische Erneuerung. Und ich glaube, dass das dann zusammen mit unserem Lebensabschnitt hatte auch für mich in Summe eine sehr rein leichte Zeit, habe ich da in Erinnerung. Und ich glaube nicht, dass die heute 20-, 25-Jährigen das so leicht empfinden.
Hm. Meinst, Deutschland ging es auch besser, weil wir noch nicht gearbeitet haben? Das war, glaube ich, ganz, ganz gut.
Wir mussten erstmal 6 Praktika machen, die unbezahlt waren. Aber lassen wir das.
Genau, ich wollte ja aus dem Popkultur-Podcast kein Politik-Ranking machen, insofern.
Ja, aber ich finde es schon interessant, weil der Song einerseits heute hochgradig aktuell ist, weiterhin. Ja. Was auch interessant ist, dass einige der Trump-Anhänger ihn quasi benutzt haben, es ist eigentlich völlig ironisch, um damit ihre Empörung gegenüber den Liberals auszudrücken. Ja, also wir sind, I'm not ready to make nice hier, ne, mit dem, wie ihr uns behandelt habt.
Ja, krass.
Ich finde den Song, der Song hat mich damals wirklich berührt, weil die Geschichte, also und da deswegen ist schon eine politische Connection. Mich hat diese ganze Geschichte mit Bush und das war etwas, was mich damals bewegt hat. Mhm. Also auch irgendwie noch viel mehr, als mich manche Dinge heute bewegen. Und dass dann sowas daraus resultieren konnte, das war schon nochmal eine Heftigkeit, die vielleicht heute Standard geworden ist in den sozialen Medien, aber die damals noch einen einzigartigen Charakter hatte.
Damals, als es noch keine sozialen Medien gab.
Ach, quasi.
Die gute alte Zeit.
Ja, und es ist eine super Wahl, es ist ein grandioser Song und ich finde, der Song ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie Musik und Text auf allerhöchstem Niveau sind. Ich liebe den Song, auch gerade, weil er diese Aussage hat, ne? Und dass das so auf den Punkt ist, wie kann man seine Kinder lehren, einen völlig Fremden zu hassen. Und ich glaube, das Album war ja damals auch benannt, ne? Shut Up and Sing, also diese Widersinnigkeit davon wegen. Also einem Künstler abzusprechen, sich irgendwie zu äußern zu Politik oder zu gesellschaftlichen Themen, sondern einfach nur ihn als Entertainer zu begreifen. Es gab ja auch mal eine ganz tolle Doku über die Dixie Chicks zu dieser Phase, wo dann auch die Albumaufnahmen mit Rick Rubin gezeigt wurden, eben wie sie dieses alte Ich, weil das war ja eine Country-Band und diese Fanbase, die ganz natürlich sehr konservativ ist, haben sie einen großen Teil verloren, mussten sich irgendwie neu erfinden und haben aber eben nicht zu Kreuze gekrochen, um eben wieder diese Fans zu gewinnen. Ne? Also ganz beeindruckende Geschichte. Und das ist ja manchmal von wegen, ja toll, es ist ein hehres Ansinnen, aber es ist auch musikalisch grandios.
Ja, es ist ein geiler Song. Und was ich daran besonders schön finde, es ist eben auch nicht so direkt auf diese Situation bezogen, sondern es lässt trotzdem noch mehr Deutlichkeit zu. Also es ist jedem klar, der weiß, worum es geht. Und dennoch hat es, ist es in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, hat es Allgemeingültigkeit für eigentlich alle diese Phänomene, nicht? Und es ist ein Standing Up in einem, mit dem Not Ready to Make Nice, ne?
Und deswegen hast du ja auch gerade völlig zu Recht gesagt, dass man das auch heute wieder erkennen kann, die Muster, die da bedient werden und die es auf alle Fälle auch in dem Song gibt.
Also musikalisch ist es jetzt nicht irgendwie so ein Downer, sondern es ist halt irgendwie schon so ein Song, der irgendwie in eine gute Stimmung trotzdem versetzt, finde ich. Und das ist irgendwo auch interessant. Also gerade in Kombination mit diesem Text dazu.
Mhm. Die sagt's ja auch im Song, ne? Von wegen, meine ganze Welt hat sich verändert, aber ich mag's irgendwie.
Ja. Mhm, genau. Der Song beginnt ja auch relativ leise noch, nicht? Und diese Eskalation, die kommt dann erst. Also auch die Mischung ist wieder sehr interessant. Und wunderbar.
Versöhnt mich ebenfalls der Start
was
der Runde 2.
Ja. Ein Björn-Song, den ich auf der Longlist hatte. Also schon.
Longlist, okay.
Sehr schön. Das ist schon besonders.
Wenn ich es mit einer Nominierung auf deine Longlist schaffe, dann ist das quasi schon der Ritterschlag.
Das kannst du dir in den Lebenslauf reinschreiben.
Das stimmt. Was war dir auf der 2, Micha?
Bei mir auf der 2. Björn hat ja vorhin zweimal geirrt, aber einmal lag er ja in diesem Podcast richtig. Nicht nur mit den Dixie Chicks. Na gut, er lag anderthalb Mal richtig. Womit er recht hatte, war von wegen, bei mir könnte man heute vielleicht unter Umständen wohl möglich Hip-Hop erwarten. Und klar, 2000er ist ein Jahrzehnt, wo ich viel Hip-Hop auch gehört habe. Hm. Und einer musste mindestens dabei sein. Und nein, ich sage jetzt nicht Stellvertretertitel, aber er ist ein Paradebeispiel dieser Song dafür, wie man mit einem Sample sehr, sehr kreativ umgeht. Deswegen, meine Nummer 2 ist von Kanye West, Stronger.
Ui.
Ja, und wessen Sample hat er da benutzt? Daniel, du musst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Ich weiß nicht, ob du das schon als Majestätsbeleidigung betrachtest. Und zwar hat er sich Daft Punk geschnappt mit Harder, Better, Faster, Stronger von 2001. Stronger ist von 2007 und da haben wir jetzt mal rein. Front on me, it's 1,000 views, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh, that don't kill me. Can only make me stronger. Ich muss es erstmal sacken lassen. Ja, das war Kanye West.
Ja, sag du erstmal. Also.
Ich sag erstmal genial. Auch geniales Original von Daft Punk. Will das ja gar nicht irgendwie schmälern, aber auch genial verarbeitet. Und auf diesen Elektro-Song, diesen Hip-Hop-Beat zu legen, das Tempo zu verändern, nochmal eine neue Energie durch den Rap zu geben, das ist super kreativ, muss ich sagen. Und man kann eine Menge schlechte Sachen über Kanye West sagen und bin immer mit dabei. Aber musikalisch war das zumindest damals wirklich ganz, ganz groß.
Ich glaube, das ist.
So, Daniel, jetzt du.
Ja, das, was du hast es beschrieben, das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Dass es mir manchmal eben halt nicht gelingt, Werk und Künstler voneinander zu trennen. Und das geht mir bei einigen so aus diesem Dunstkreis, dass mir dann. Und ich mag ja auch Hip-Hop, ich habe aber in den 90ern viel, viel mehr Hip-Hop gehört als in den 2000ern, dass mir dann irgendwann die Haltung von diesen Leuten einfach nicht mehr gepasst hat. Und dann turnt mich das irgendwie ab. Und dann fällt mir das total schwer. Jetzt kommt es aber. Aber du hast dann eben natürlich wieder recht, dass es musikalisch richtig gut gemacht ist. Es ist richtig, ist geil. Also es ist wirklich gelungen und Daft Punk, ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich die gerne mag und auch in den 2000ern schon richtig toll fand. Aber das genauso, wie du es gesagt hast, eben zu nehmen. Und das ist ja dann wieder sehr, sehr klassisch Hip-Hop. Also das heißt, sich ein Sample zu schnappen und mit diesem Sample irgendwas zu machen, das ist ja so alt wie Hip-Hop an sich. So. Und insofern ist es dann wieder, finde ich, ein sehr, sehr klassisches Element, was richtig, richtig gut umgesetzt worden ist. Aber mit Kanye West, dabei bleibe ich, habe ich ganz große Probleme. So. Und dann kriege ich das immer nicht so ganz getrennt in meinem Kopf.
Ich glaube, bevor Björn das sagen kann, um nochmal daran kurz einzugehen, ich habe den damals schon geil gefunden, den Song. Es wäre, glaube ich, was anderes für mich, wenn ich den später entdeckt hätte, wo er sich schon durch andere, durch Größenwahn, durch noch schlimmere Sachen irgendwie hervorgetan hätte. Ja. Und das ist, glaube ich, bei mir hat er mit reingespielt, glaube ich. Ja. Also bei ihm kann man ja auch sogar fragen, wirklich, wie viel auch das wirklich auch krank ist. Also im ursprünglichen Wortsinne krank.
Ja. Ja. Also während das jetzt gerade lief, habe ich gerade ganz bewusst gesagt, blende mal alles andere aus, was du gerade an Vorannahmen hast und hör da einfach mal rein. Und höre einfach. Und wenn ich das tue, dann finde ich das auch ganz cool. Dann spüre ich das, dann kann ich da mitwippen, geht das rein. Und ich merke halt, dass das bei mir komplett überlagert ist mit ganz, ganz viel neben Kanye West als Person. Ich muss dann auch den Text ausblenden. Wenn ich schon Louis Vuitton höre, dann bin ich sofort wieder im Film. Und das hat sich halt über die Jahre in dieser Hip-Hop, hat sich dann mit mir halt eine Überformung ergeben in meiner Seele, die ich wirklich bewusst beiseite schieben muss, um mich darauf einzulassen. Wenn ich das dann tue, wie gerade eben, dann hört sich das auch geil an. Und dann weiß ich auch wieder, was das Geile daran ist. Aber ich habe halt so eine, für mich steckt da auch in diesen Texten, in den ganzen Videos, in dem Habitus, der in dieser ganzen Hip-Hop-Kultur, vor allem der 2000er Jahre und auch mit Kanye West und allem da drin steckt, da komme ich einfach nicht mit klar mehr. Und ich merke halt und denke gerade innerlich, ja, warum gelingt es dir das nicht, das besser aufzulösen? Aber das ist so einfach mal so rausgesprochen, das, was gerade da ist.
Mit dem Habitus kann ich natürlich verstehen. Es war ja auch noch eine Zeit, wo Musikvideos dann auch noch so prägend waren, glaube ich, noch mal einen größeren Stellenwert hatten als heute, ne? Dass sich wirklich dann auch dieses Geprotze einfach dazu, eigentlich in jedem Rap-Video du halt irgendwie diese typischen Statussymbole gesehen hast.
Ja, aber teilweise wäre das noch witzig gewesen, wenn dann aber sowas reinkommt, auch mit diesem Frauenbild und auch das der Frauenverachtung, die da teilweise noch mit drin steckt und allem, dann das hat einfach so eine Melange irgendwann ergeben in mir.
Eine Melange. Ja, schön.
Aber Melange und das aber der Beat und gerade die Musik, das, ja, wenn man sich dem wirklich cool. völlig nur öffnet, dann ist das schon nicht schlecht.
Ja.
I knew it.
Du wusstest, dass Hip-Hop kommt oder das?
Ja, Hip-Hop hatte ich ja getippt, dass Micha Hip-Hop bringt. Das hätte ich mir schon gedacht.
Und Kanye West jetzt auch, oder?
Nein. Also das hatte ich jetzt nicht.
So weit wolltest du nicht gehen. Okay.
Nee, aber lag er schon ganz richtig. Aber ich möchte noch mal vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, sagen, dass ob das jetzt als ein Sakrileg gilt bei Daniel. Bei dir hatte ich ja gehofft, dass du da sehr sehr kritisch bist, wenn sich jemand gerade Daft Punk schnappt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass selbst Daft Punk diesen Song, den sie damals gemacht haben, auch gesampelt haben. Mhm. Und ich wollte jetzt gerne mal das Original vom Original mal kurz anspielen, weil das basiert auf einem Song von 79 von Edwin Birdsong. Und der Song heißt Cola Bottle Baby. Und das ist wirklich mal ganz spannend, da mal reinzuhören.
Das ist so lustig, dass du das ansprichst. Also überhaupt erstmal diese Nominierung mit dem Sample und dass du das jetzt auch noch ansprichst. Ohne Witz. Ich habe heute ein Video gesehen, wo jemand, da sind wir wieder bei Daft Punk, One More Time dekonstruiert sozusagen. Ja. One More Time basiert nämlich auch auf einem Song und ich glaube, das Jahr ist dasselbe. Ich glaube, es ist auch 1979. Und der macht das im Grunde genommen mehr oder weniger live oder im Schnelldurchlauf mit Logic oder irgendwas, so Musiksoftware, und schnappt sich diese drei Passagen, aus der One More Time besteht, und pitcht die runter und fertig ist der Song, so sinngemäß. Also deswegen, also erstens total lustiger Zufall, dass du das gerade jetzt ansprichst und dass ich heute gerade dieses Video gesehen habe. Und ja, auch Daft Punk war gut dabei, wenn es um Samplen geht und
absolut.
Die Wiederverwertung von alten Songs.
Weil ist ja auch völlig legitim. Also ja. Das ist, die waren halt nur unbekannter.
Ja.
Insofern war es für uns damals neu. Aber wenn man da mal in die Tiefe steht, dann auch die haben sich bedient und dann trotzdem was ganz Neues draus gemacht.
Ja.
Zum Beispiel so einen alten Funk-Song, den kein Mensch kannte.
Mhm. Und auch das ist so ein Zeichen der 2000er, also dass gerade gerade auch in der elektronischen Musik sowas immer häufiger gemacht wurde. Ne? Also wie ich schon sagte, bei Hip-Hop ist das irgendwie so alt wie dieses Genre an sich, dass man halt ein Sample nimmt und daraus halt irgendwie einen coolen neuen Beat macht und dieses Sample dann irgendwie so zurecht schnibbelt und choppt und sliced und so weiter. Aber gerade in der elektronischen Musik, und da ist Daft Punk ein gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel sage ich vielleicht später, vielleicht kommt der Song noch, will ich nicht vorweggreifen. Das hat auch in diesem Genre Einzug gehalten. Auch eine schöne Wahl, wo sich natürlich.
Irgendwann mussten wir nochmal Hip-Hop hier nennen. Also
ja,
kann auch nicht so weitergehen.
Das stimmt.
Represent.
Dann schließe ich mal die Runde Nummer 2 ab. Ich würde auch bei dem, also es ist natürlich auch ein Stellvertretertitel, ist ja ganz klar.
Natürlich.
Ich würde da behaupten, dass ihr auch möglicherweise den Song nicht kennt. Ihr kennt definitiv die Gruppe. Nämlich, es geht um den Song The Lightning Strike von Snow Patrol. Aus dem Jahr 2008. Und Snow Patrol ist auch so ein Ding, wo ich sage, ich musste die irgendwie nehmen. Also wenn es um die 2000er geht, das war ja auch so ein Jahrzehnt, wo eben auch solche Bands, die ich vielleicht nochmal so ein bisschen anders einordnen würde als Phoenix, vielleicht auch, also ganz bestimmt auch mainstreamiger.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade Snow Patrol, klar, mit Chasing Cars. Ich hätte auch Chasing Cars nehmen können, aber ich wollte dann doch irgendwie ein bisschen was Komplexeres als 3 Akkorde nominieren, weil viel mehr hatten Chasing Cars nicht. Und es gibt tatsächlich auch eine persönliche Geschichte zu diesem Song. Aber ich spiele ihn erstmal an, damit ihr auch eine Idee davon habt. Ja, es ist eigentlich ein ganz kleines bisschen gemogelt, aber nicht wirklich. Also nicht in dem Sinne, wie ihr mogelt und schummelt und hier betrügt in diesem Podcast. Mhm. Weil es ist eigentlich sind es 3 Songs in einem. Das Ding hier ist wirklich über 16 Minuten lang und heißt The Lightning Strike, setzt sich aber zusammen aus den 3 Teilen What If The Storm Ends, was wir auch gerade gesungen gehört haben, dann The Sunlight Through The Flags und Daybreak. So, das sind die 3 Teile dieses Songs. Und der wurde tatsächlich auch mal von Gary Lightbody, der heißt wirklich so, das ist der Frontmann und Sänger von Snow Patrol, nach dem Erleben eines ganz extremen Gewittersturms geschrieben. Und wenn man das so hört, dann merkt man wirklich, wie da so eine Geschichte erzählt wird. Also auch wie dieses stürmische musikalisch irgendwie umgesetzt wird und dann irgendwie nach Regen folgt Sonne und so weiter. Also das haben die in den weiteren Teilen total gut gemacht. Und die persönliche Beziehung zu dem Song ist, dass ich auch irgendwann in den 2000ern, als dieses Album rauskam, das war das 5. Studioalbum von Snow Patrol, 100 Million Suns, wundervolles Album. Und ich war im Konzert in der Berliner Columbia-Halle. Und ich kannte Snow Patrol vorher nicht so sonderlich gut. Also klar, ein paar Sachen hat man so gehört. Aber war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie total eingefleischter Fan war. Und ich bin so mit der Haltung hingegangen, ja, mal sehen, wie es wird und mal gucken. Und ich bin total beseelt und geflasht aus der Columbia-Halle raus. Und ich weiß noch, wie dieser Song gespielt wurde, mit einer ganz, ganz tollen Visualisierung im Hintergrund über so eine Leinwand, wo ich mich so richtig drin verlieren konnte, sowohl in dem Visuellen, aber auch in der Musik. Und ja, deswegen musste ich auf der einen Seite Snow Patrol nominieren für die 2000er, aber wenn, dann eben mit diesem Song von, ja, ich müsste überlegen, ob es wirklich mein Lieblingsalbum von denen ist, aber ich würde mal sagen, ja.
Und drei Songs, wenn ich kurz korrigieren darf.
Nee, es ist einer. Das Interessante ist, das ist 2008 rausgekommen, also das ist tatsächlich ein Song, das ist der letzte Song auf dem Album. Es ist 5 Jahre später, 2013, ist es, glaube ich, erst als Single irgendwann mal ausgekoppelt worden. Aha. Und da gibt es nur die kürzere Version, also diesen ersten Teil, den ich auch gerade angespielt habe, den gibt es sozusagen solo. Aber damals, als es rausgekommen ist, 2008, war es halt eben ein zusammenhängender Song. Und diese Teile gehen auch ineinander über. Die sind jetzt nicht irgendwie hart geschnitten oder so.
Eigentlich ist es ein 2010er Song. Also ja. Björn kann doch hier nicht der Einzige bleiben mit irgendwelchen Regelverstößen. 2000, Daniel, hilf ihm doch mal ein bisschen.
2008.
Ich wollte es ja auch tun, wenn ich mir irgendwas vorzuwerfen hätte. Von
ja, genau. Björn, nein, hast du irgendwas Nettes beizutragen? Nicht so wie Micha hier gleich wieder.
Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt das zweite Mal, dass du mehr oder weniger Alternative Rock, also dazu würde ich die jetzt zumindest auch mal irgendwie zählen, auch ja, wenn sie sicherlich total populär waren, aber für die 2000er Jahre jetzt nominierst, und ich bin echt überrascht davon. Und ich finde das total cool. Also, ne, ja, hätte fast gesagt, Mensch, du hast ja früher noch gute Musik gehört.
nicht schlecht. Nee, ich hab viel sowas gehört.
Also, das ist total cool. Und ich habe lange, lange kein Snow Patrol mehr gehört. Und gerade, wo wir reingehört haben, habe ich echt gedacht, nee, das könnte ich mir auch mal wieder anhören. Mhm. Finde ich eine richtig coole Wahl. Für mich war die jetzt nicht in der engeren Wahl, auch wenn ich die in meiner Liste und so weiter hatte, aber ich finde es total cool, dass du diesen Weg gehst und ja.
Ein Blindsider.
Ein Doppel-Blindsider, der total positiv überrascht.
Schön, danke. Micha.
Ja, Bundeswehr, haben sie früher gesagt, es ist kein leichter Weg, aber ein Weg, den man mit Stolz gehen kann. Ja. Und nochmal 50 Liegestütz extra. Mhm. Ich kann mit Snow Patrol nichts anfangen, was jetzt vielleicht härter klingt, als es gemeint ist, weil ich hätte jetzt tatsächlich auch Probleme, Chasing Cars, so heißt der große Hit von denen, ne? Vorzusummen. Also was nicht nur daran liegt, dass ich nicht summen kann, geschweige denn singen kann. Die sind bei mir nicht so haften geblieben. Der Bandname ja, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, auch das hat mir nichts gesagt. Ich fand, das klang richtig, richtig geil. Ich werde mir das tatsächlich nachher mal halten. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen 16 Minuten, ob ich mir diese ganzen drei Songs, die du auf Platz 2 hast,
ja, mach das,
anhören werde. Aber das klang richtig cool. Und ja, überrascht bin ich auch. Also ich wusste, dass du auf dem Konzert bist. Das hattest du mal erwähnt, da hatten wir mal drüber gesprochen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie es in deine Top 3 schaffen mit drei Songs. Und ja, bin gespannt, was da jetzt noch so kommt. Kommt jetzt noch Coldplay? Das wäre ja noch so, was jetzt noch fehlen würde. Obwohl, du hast ja eine Andeutung gemacht, dass da noch was Elektronisches kommt. Prodigy? Wer weiß. Mal gucken.
Ich sing's jetzt nicht, aber lass dich überraschen.
Ja.
So viel zu meiner Nummer 2. Dann könnten wir eigentlich auch in die Finalrunde einschwenken.
Ja.
Die der Spoilerbjörn eröffnen
die
darf.
Die Nummer 1 bei mir, die stand von Anfang an fest. Okay. Für mich ist das der beste Song der 2000er Jahre. Und ich habe diese Band, die diesen Song gemacht hat, auch live gesehen. Und zwar am 4. oder 5. Juli, ich weiß es nicht mehr ganz genau, im Jahr 2009.
In der Hafenbar. Die Flippers. Sind sie.
Auf dem legendären Roskilde Rock Festival, auf der legendären Orange Stage.
Ja.
Im Jahr zuvor hatte ich dort bereits ein geiles Erlebnis mit Oasis. Und in dem Jahr waren sie der absolute Headliner. Und als dann ihr Hit, auch vom aktuellen Album, was ein Jahr vorher, also aus dem Jahr 2008, stammte, kam, da war einfach elektrifizierte Atmosphäre. Und ich finde den Song bis heute hammergeil. Und den hören wir uns jetzt mal an. Es ist die Band Coldplay.
Ah.
Und es ist der Song Viva la Vida.
Cool.
the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary.
Danke, Björn.
I know St. Peter won't call my name.
Amen.
Longlist.
Ja, Longlist bei mir auch. Ja, Björn, was los?
Ja. Also Mensch, tatsächlich drüber nachgedacht. Aus meiner Sicht das letzte gute Album von Coldplay. Also auch wenn das vielleicht jetzt nicht, die Meinung vielleicht nicht massentauglich ist. Ich mag ja die frühen Alben auch sehr gerne. Und da war ich auch auf dem einen oder anderen Konzert.
Warst du nicht in Hannover bei Coldplay?
Ich war, glaube ich, zweimal sogar in Hannover in der AWD Arena, wenn sie heute noch so heißt. Damals hieß sie so. Aber Björn, ich will dir jetzt auch nicht vorweggreifen.
Alles gut.
Das ist nur schon so, das ist genau dieser Punkt. Es ist so Stadion-Pop-Rock geworden.
Es ist Stadion-Rock.
Und ich mag diese Stadionkonzerte nicht. Das habe ich hier an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist mir zu groß. Es ist mir, ich mag halt lieber so die kleineren Venues und da ist mir dann so eine AWD Arena oder auch das Berliner Olympiastadion für Musik im Regelfall einfach viel zu groß. So. Aber erstmal Björn.
Deswegen geht man dann nach Roskilde und genießt es auf so einem Festival. Was
warum hast du mich nicht mitgenommen?
Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ja.
Schön intim.
Ja.
Nee, aber auf so einem Rockfestival damals, das hatte schon eine ganz besondere Atmosphäre einfach. Und das ist auch was anderes als ein Stadion. Also vor allem diese Fußballstadion-Atmosphären, da haben wir oft auch Soundthemen, ne? Aber das war einfach ein absolutes Highlight. Das ist ein Stadion-Rocklied und was dann aber auf so einem Festival, finde ich, dann kommt halt alles zusammen. Und es hat eine wunderschöne Melodie, die Streicher, was für mich unglaublich energetisierendes und gleichzeitig ein Hauch melancholisch auch. Also es ist so eine Mischung. Der Text handelt ja mehr oder weniger von Ludwig dem 16. oder irgendeinem Herrscher, der gefallen ist. Und der Ich-Erzähler, der besingt ja quasi aus der Ich-Erzähler-Sicht so einen gefallenen Herrscher, der ganze Reiche geführt hat und nun arm und allein durch die Gassen des Ortes zieht, den er früher regiert hat. Einfach eine wundervolle Komposition, das ist einer dieser wenigen Songs, ich kann das im Auto hören, ich finde das schön, wenn man das an einem Abend draußen im Sommer hört, ich konnte es super gut in Roskilde hören, es ist einfach ein geiler Song.
Unterschreibe ich. Also ich mag den Song auch sehr gerne. Ich mag das ganze Album. Also wie gesagt, danach kam von Coldplay für mich nicht mehr so wahnsinnig viel. Also wo ich sage, das gesamte Album passt total gut. Es gibt die diverse Sachen. Es fängt mit Live in Technicolor an. Es endet mit Viva la Vida, Death and All His Friends heißt der letzte Song, glaube ich. Also insofern, da steckt ganz, ganz viel drin für mich auch persönlich in diesem ganzen Album. Aber der Song, du hast das Wort gerade genannt, der Song ist halt eben auch alleine schon dieser Headliner, ne? Und das ist toll. Ich möchte eine ganz kurze Lanze brechen für ein Live-Erlebnis mit Coldplay, weil es mir gerade eingefallen ist. 2009 muss es gewesen sein, als ich auf dem Konzert war, weil es passierte, also die haben halt ihr Programm gemacht und das ist ja dann auch mal ganz schön, weil die auch dann so mit Lichtern arbeiten, also alle hatten irgendwie so ein leuchtendes Bändchen da am Arm und das ganze Stadion glitzerte dann und irgendwann teilte sich in fast biblischer Art und Weise die Menge und dann sind sie von der großen Bühne durch die gesamte Menschenmenge unten gelaufen auf eine kleine Bühne. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt nicht mitbekommen, dass da eine ganz kleine Bühne stand. Und die war in meiner unmittelbaren Nähe. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie in eine andere Richtung geguckt die ganze Zeit. Jedenfalls waren sie dann plötzlich ganz nah, standen auf dieser ganz kleinen Bühne und haben dann, also eigentlich nur mit akustischen Instrumenten und Gesang, Michael Jackson Songs performt, weil Michael Jackson in dem Jahr gestorben ist. Und als Tribute haben sie ganz viele Sachen von ihm da gespielt und das war großartig. Also es war von der Atmosphäre, war es toll. Und auch, dass sie Michael Jackson darüber so die Ehre erwiesen haben, das war schon, hatte schon Gänsehautmomente.
Coldplay ist eine Band, wo ich lange, lange Zeit überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum die so erfolgreich sind. Ich konnte mit den frühen Sachen, die Daniel gerade noch so gelobt hat, und auch die ersten Hits, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Viva la Vida war tatsächlich das erste und vielleicht auch das einzige Mal, wo ich wirklich gesagt habe, das ist ein richtig, richtig geiler Song. Ich habe es auf der Longlist, ach so, Björn, wo du über die Instrumentierung gesprochen hast, ne? Streicher, aber auch Vergiss mir die Glocke nicht. Mhm. Ja, ganz ja. Essentiell. Ja, hört man auch ganz selten in der Popmusik, aber so eine gut eingesetzte Glocke. Ne?
Nur zu Weihnachten.
Sollte man nicht eben, hat gleich so eine Weihnachtsvibes. Ja. Nee, und ich weiß auch, als ich den zum ersten Mal im Radio gehört habe, war, als ich in Irland war und dadurch die eher feuchte Landschaft gefahren bin. Und das ist so ein Song, der so eingängig ist und gleichzeitig auch sich von den ganzen anderen Sachen unterschieden hat. Eben durch diese Streicher, durch diese fast schon klassische, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber schon diese unterschiedlichen Stilrichtungen, die da mit reinspielen und dann so ein catchy Melodie und dann, ich glaube, das eignet sich dann wirklich Stadionrad, ne? wenn du wirklich dann zum Schluss auch mitgerölen kannst. Und was es mir dann so ein bisschen vermiest hat, war, dass es dann wirklich ein Hit wurde. Mhm. Und ich möchte mal behaupten, wenn das kein Hit geworden wäre, wäre es in meiner Top 3 gelandet. Aber ich habe es mir dann irgendwann überhört, als wirklich alle Radiosender darauf angesprungen sind und das in den Charts so weit nach oben gegangen ist, ist es wahrscheinlich auch bis heute der größte Hit von Coldplay, dass es mir so ein bisschen runtergefahren ist, was nicht die Schuld des Songs ist. Wenn der in normalen Dosierungen weitergelaufen wäre, wäre alles gut gewesen.
Ja, und da kann ich total gut einhaken, weil für mich ist dieses Album eigentlich schon eben so dieser Zenit gewesen, wo man schon so eine Ahnung hätte haben können. Weil, was ich schwierig finde an dem Song tatsächlich, ist dann nachher dieser chorale Gesang. Ne?
The Roman Catholic Choirs are singing.
Genau.
Ja, ganz.
Und das ist ja richtig, genau. Und das ist für mich dann leider Gottes auch für so ein Stilmittel von Coldplay geworden, wo man schon fast das Gefühl hat, sie legen es halt drauf an, mindestens einmal auf eine Platte irgendwie so einen Song drauf zu dremmeln, wo man halt wirklich im Stadion so richtig schön mitgrölen kann. Das ist mir zu sehr auf die 12. Mit der Glocke auf die 12. Da kann ich hier noch beide Augen zudrücken, weil das gesamte Album tatsächlich richtig gut geworden ist. Wie gesagt, danach gab es einzelne Songs, die richtig gut waren, aber die Alben waren bisweilen so ein bisschen beliebig, fand ich. So, aber
ja, ging mir genauso, Daniel. Also ein bisschen ist da auch eine Enttäuschung bei mir drin, weil ich irgendwie mal gehofft habe, dass das so, dass da noch mehr kommen könnte. Mhm. Und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Das hat mich nie wieder so angesprochen, auch wie dieser Song. Also das ist für mich auch die Peak-Performance gewesen.
Eine kurze Frage noch an dich, Björn. Auf so einem Festival habe ich mich schon gefragt. Du hast gesagt, die Bestimmung war dann ganz besonders. Aber es sind doch ganz, ganz viele Leute da, die nicht wegen Coldplay gekommen sind. Da frage ich mich dann immer bei Festivals, ob die wirklich so mitgehen können, als wenn man bei einem Konzert ist, wo alle Leute genau deswegen Eintritt gezahlt haben.
Bei so einem Hit am Ende kann dann auch jeder mitgehen. Das ist dann wie beim Oasis mit Wonderwall oder so. Und ich weiß nicht, meine, klar sind das nicht alles Leute, die explizit dafür gekommen sind. Coldplay war in dem Jahr natürlich ein Headliner. Insofern gehe ich davon aus, dass das schon auch noch eine Rolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob es das unbedingt braucht für ein Festival. Weil dann wird sicherlich nicht jeder so mitgehen wie auf einem Heimkonzert die ganze Zeit. Aber beim absoluten Hammers am Ende dann in der Zugabe, es ist 2 Uhr morgens, es ist Sommer, es ist warm draußen, du hast geiles Wetter gehabt. Alle haben auf diesen Headliner-Event hingefiebert. Also für mich ist das eine unbeschreibliche Atmosphäre gewesen. Diese Rockfestivals waren die geilsten Konzerterfahrungen überhaupt. Neben auch den kleinen Dingen, ich habe es ja euch auch schon mal erzählt, auf Roskilde habe ich auch Deichkind das erste Mal gesehen, in so einer kleinen Zeitbühne, und war völlig überrascht davon, fand das total geil. Aber diese Sommernachtsabende dann dort, wenn dann der Headliner, als dann Coldplay am Ende mit dem, da war dann auch jeder dabei. Also das ist, glaube ich, dann das, wo es dann einfach jeden trägt. Pet Shop Boys waren da übrigens auch.
Die Pet Shop Boys, okay.
Micha, weißt du eigentlich, dass Björn und ich auch schon mal gemeinsam auf einem Pet Shop Boys Konzert waren?
Nein, das weiß ich nicht. Ach, doch, da war mal was.
Ja.
Da war mal was. Ihr wart in einer größeren Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere.
Zu viert waren wir. Wir hatten es zu dritt einem geschenkt und waren dann in einer Vierergruppe.
Ja, ja, da. Ich erinnere mich.
Ich glaube, in
war
der.
Irgendwas mit so einem Toilettenbesuch oder so? Irgendwas war doch da noch.
Ja, das stimmt.
Wollt ihr die Geschichte erzählen?
Ich glaube, ich kriege sie gar nicht mehr so richtig gut zusammen. Da müsste ich echt in meine Erinnerung kramen.
Nur bei OnlyFans.
Ja. Es klingt jetzt auch unanständiger als die Geschichte letzten Endes.
Ja, aber dann erzähl sie nicht die Geschichte. Lassen wir einfach ein bisschen Kopfkino.
Genau, das ist jetzt die Legende. Ja, auf jeden Fall, also auch mal die Pet Shop Boys live gesehen, war auch eine interessante Erfahrung.
Was lief da mit Daniel und den Pet Shop Boys auf der Toilette beim Konzert?
Micha betextet schon wieder unsere Folge im Geiste, ich merke das schon.
Natürlich.
Machst du jetzt weiter mit deiner Nummer 1? Hast du eine Nummer 1? Ja, okay.
Die erste Überraschung ist, ja, ich habe eine Nummer 1. Die zweite Überraschung ist vielleicht der Interpret. Mal gucken. Ja, also, meine Nummer 1. Wir kommen also zu meinem, ja, ich erschrecke mich selbst ein bisschen über mich, aber es ist mein Lieblingssong der 2000er. Mhm. Die Songwriter des Songs, den ich auf der 1 habe, die dachten, als sie den Song geschrieben haben, dachten sie an Janet Jackson. Und gesagt, ja, die würde ganz gut passen. Dann haben sie aber den Song Kylie Minogue angeboten.
Geil.
Die hat reingehört und dachte, nee, passe. Wer dann aber zusagte, war keine geringere als Britney Spears.
Geil.
Und was soll ich sagen? Es wurde ihr bester Song, meine Nummer 1, Britney Spears mit Toxic.
Yes.
2004. Und ich sag mal so, das hätte eigentlich nicht funktionieren dürfen. Also nicht, dass es bei mir auf die 1 kommt. Dieser Mix in diesem Song hätte nicht funktionieren dürfen, weil wir haben, ich zähle mal auf, wir haben Bollywood-Streicher, wir haben 60s James Bond-Vibe, wir haben eine Surf-Gitarre und wir haben eine Pop-Stimme, die von Britney Spears. Und wie sich das alles zusammen anhört, das hören wir jetzt.
Kann man Britney Spears auf die 1 packen. Ich war in Gedanken übrigens gerade in der Kalkscheune auf der Tanzfläche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Also ich war gerade auf dem Weg von der Tanzfläche runter.
Ja, genau.
Und auf dem Weg zu Daniel in die Toilette mit dem Fetcherboy. Ich war in der, wie heißt die, alte Kantine?
Ja.
Kulturbrauerei.
Oder alte Kantine,
Da war ich gerade.
Ja.
Ja, also Björn konnte ich nicht mit abholen, aber Daniel, ich habe dich ja ein bisschen mitgrooven sehen. Es ist für mich, dieser Song ist das perfekte Beispiel für einen Song, den man nach dem ersten Mal hören denkt von, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe, aber ich möchte es nochmal hören. Ich möchte es unbedingt nochmal hören, wie diese Dinge zusammenpassen.
Ich habe den so gerade gestern gehört.
Okay.
Ja, naja, ich bereite mich ja vor auf diese Folgen. Es macht nicht jeder so, aber ich tue das und der war dabei. Ich habe den gestern gehört und ich fand's gut.
Wow. Hast dich nicht geschämt. Sehr gut.
Nein,
hab ich nicht geschämt. Also es ist auch für mich tatsächlich auch einer der besten Dance-Tracks.
Ja.
Finde ich. Also das ist absolut tanzbar, obwohl er halt so schräg ist. Ne? Also wie gesagt, beim ersten Mal hören, denkt man von wegen, das passt irgendwie nicht zusammen, aber je öfter man ihn hört, desto besser wird er ihn.
Ja, und der hat einen total guten
als
Beat.
Wieder.
Ja, der hat einen total guten total Beat. Da kannst du so richtig schön über die Tanzfläche schaffeln. Also es ist wirklich super.
Pogen, wie wir früher gesagt haben, in den 20ern.
Pogen? Im Moshpit? Oh. Ja, genau.
Ja.
Jetzt, Björn, holt tief Luft für seinen Britney Rant.
Kein Rant, berührt mich einfach nicht.
Britney Bitch.
Berührt mich einfach nicht.
Nee, gar
also,
nicht.
Also macht in meinem Herzen nichts. Und dann höre ich den Beat und denke, ja, dazu könnte man tanzen, aber man könnte es auch lassen.
Ja.
Also ich meine das gar nicht, wie soll ich das sagen?
Nein.
Kennst du das, wenn dich einfach etwas auf der Herzebene nicht anspricht?
Ja.
Und vielleicht ist es genau das, Micha, dass ich den noch 5-mal hören muss und dann passiert es ja vielleicht. Aber ich kenne den natürlich.
Ich fordere mich hier nicht heraus. Noch habe ich hier die Freigabe.
Ich teile das auf jeden Fall, was so die Tanzbarkeit angeht. Für mich hätte der jetzt nicht fürs Podium gereicht, der Song. Aber ich unterschreibe auf jeden Fall, dass es der beste Song von Britney Spears ist. Es ist der beste Song von Britney Spears, wobei es der am wenigsten charakteristische Britney Spears Song irgendwie ist. Und gut, das hat dann aber auch mit uns zu tun, ne? Also wir waren vielleicht jetzt vorher auch nicht unbedingt so, insbesondere Ende der 90er. Wann war das? Wann kam sie so raus? Mitte, Ende der 90er, ne? Startete sie so durch. Ich glaube, da waren wir jetzt auch nicht unbedingt die Peer Group. Aber ja, es ist halt der am wenigsten charakteristische Song und irgendwie aus meiner Sicht auch definitiv der beste. Und ich kann echt was mit dem anfangen. Ja.
Man muss ja auch zugeben, also klar, ich habe mir jetzt auf die 1 gesetzt, er ist gewissermaßen auch austauschbar. Ich habe ja schon gesagt, wem das angeboten wurde, irgendwann ist er dann bei ihr gelandet. Ist jetzt nicht so, dass man da irgendwas rauslesen könnte, wie bei den Dixie Chicks, die ihre Sachen selber schreiben und eben da persönliche Sachen verarbeiten. Geht um ihren Lover, der ihr nicht gut tut. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn man mal den ganz großen Bogen spannen möchte, mit dem Titel Toxic war sie ihrer Zeit weit, weit voraus. Das denn stimmt. Was ist nicht alles toxisch heutzutage?
Ja, ja. Das stimmt.
Ja, jetzt kommst du.
Richtiges Modewort. Das stimmt.
Aber ich ist noch kein Jünger geworden.
Ja, aber ich würde trotzdem auch sagen, dass der musikalisch echt raffiniert ist. Also du hast es ja aufgezählt, ne? Also diese auch hier so ein ganz merkwürdiger Streichersong und dann diese tiefe Gitarre dazu. Es ist halt eben nicht so ein Britney Spears Popsong von der Stange, sondern der ist irgendwie sehr besonders und bleibt total hängen. Ja, kommt man schwer dran vorbei.
Also die Streicher stammen tatsächlich aus einem gesampelten Bollywood-Musical. Tere Mere Beach Main von 1981.
Wer kennt es nicht, ja.
Wer kennt es nicht? Haben wir damals alle gesehen in Bali.
Ja. Hast du das jetzt auch für uns dabei, das Original? Nein,
glaube ich nicht. Ich wollte euch hier nicht überfordern. Außerdem sehe ich Björn auch schon das
in sich ist zusammenfallen. Genug
heute.
Ja, okay. Was? Die 1 überrascht mich, dass du den so hoch rankst in den 2000ern.
Ja, mutig. Also ich bin dann doch sehr relativ tanzbar gewesen. Das ist mir aufgefallen als roter Faden bei mir, dass da viele Dance-Tracks und gar nicht so die ruhigen Nummern bei mir in diesem Jahrzehnt dominiert haben.
Ja.
Daniel, deine Nummer 1 fehlt
noch. Ja, von den Interpreten meiner Nummer 1, da gibt es irgendwie alles Mögliche. Da gibt es auch Dance-Tracks und ruhigere Sachen, lautere Sachen. Ich habe mich für so ein Mittelding entschieden. Und auch die Nummer 1 ist selbstverständlich ein Stellvertretertitel. Weil ich kann gar nicht anders. Ich muss, wenn es um die 2000er geht, muss ich was von Royksopp nehmen. Und ihr beiden wisst das. Die Hörer fragen sich gerade, hat sich Daniel gerade verschluckt oder hat er gerade einen Namen gesagt? Die heißen wirklich so. Royksopp ist ein norwegisches Elektro-Duo.
Du hattest am Freitag das T-Shirt an, ne?
Ein Hoodie. Ja, ich hatte am Freitag einen Royksopp-Hoodie an. Genau, ja, gut beobachtet. Willst du
damit schon Signale senden oder war das Zufall?
Das kann auch mein Unbewusstes sein, dass ich, wo ich jetzt gerade wieder so viel Musik höre aus der Zeit, ne, so seit Tagen, Wochen geht das ja bei mir auch Tag ein, Tag aus, genau so, dass mein Unbewusstes diesen Hoodie aus dem Schrank gezogen hat. Es geht um, also ich kann ja auch mal den Titel verraten. What Else Is There von Royksopp aus dem Jahr 2005. Und ich könnte von Royksopp, die ich tatsächlich in den 2000ern, es muss 2003 gewesen sein, da habe ich die entdeckt. Deren Debütalbum ist von 2001, wenn mich nicht alles täuscht, also so 2 Jahre hat es irgendwie dann gebraucht. Ist aber auch so eine Band oder so ein Duo, was viel auf Radio 1 gespielt worden ist. Also gerade von dem Debütalbum Melody AM wurde in den 2000ern gerade eben die Single-Auskopplungen wurden häufig gespielt. Das zweite Album, The Understanding, kam dann eben 2005 raus und von diesem Album ist auch eben dieser Song und es fällt mir total schwer, da irgendwie auch das beste Album rauszugreifen. The Understanding ist ganz, ganz weit vorne, das ist ganz toll. Warum das so ist, vielleicht fange ich euch damit ein, ich versuch's mal.
Yeah.
Ja, what else also, is there?
Da kann ich nur sagen, das berührt mich.
Schön.
Das finde ich richtig, richtig schöne Musik.
Ja.
Mann, und du hast ja schon ein paar Mal davon erzählt und ich habe nie bisher das mal bei mir raufgeschaufelt. Und das, jetzt habe ich gerade echt das bereut.
Ja.
Also das fand ich einen richtig schönen Track gerade. Geil. Und übrigens, die waren auch in Ross 2009 in Roskilde, habe ich sie auch gesehen.
Ich weiß. Deswegen war ich auch so neidisch auf dich. Also viel mehr wegen Rockshop als wegen Coldplay. Ja, also schön, dass es dir so geht. Mich berührt das auch total. Das geht ganz, ganz tief ins Herz für mich. Und das ist eben das Tolle an diesen beiden, die sind so vielfältig. Ich meine, die machen halt eben auch seit über 20 Jahren Musik, seit 25 Jahren. Die haben vorher auch in anderen Konstellationen was gemacht. Dann hatten sie nach 2014 auch eine längere Schaffenspause, wo es dann hieß, wir machen keine Studioalben mehr. Sie haben sich zum Glück, Gott sei Dank, anders entschieden oder sich irgendwann mal anders überlegt. Ich hatte in einer Dreipod-Folge auch davon erzählt, in unserem Jahresrückblick, weil da ein neues Album rausgekommen ist, was mich spontan total begeistert hat. Und es war nicht nur ein Album, es waren dann drei Alben, die irgendwie als Teil 1, 2 und 3 rauskamen. Die machen ganz viele unterschiedliche Sachen und ich hätte auch Songs oder Tracks anspielen können, die extrem tanzbar sind. Also wo ich genauso auch gedanklich mit Micha gerade in der alten Kantine oder in der Kalkscheune oder wo auch immer, in welche Uni-Clubs wir damals halt irgendwie gegangen sind, das hätte ich genauso anspielen können. The Understanding hat nochmal eine andere emotionale Tiefe für mich, dieses Album, und da gibt's keinen Song, der das besser repräsentiert als der hier.
Wie hieß der nochmal, Daniel?
What Else Is There.
What Else Is There, ja, okay.
Und die Stimme, die wir gerade gehört haben, ist eine Gaststimme, nämlich Karin Dreher, ist eine Schwedin, kennt man vielleicht von der Band The Knife. Und das ist aber auch tatsächlich charakteristisch für Röyksopp, weil die beiden, wüsste jetzt nicht, ob die beiden wirklich gut singen können, also zumindest ohne Vocoder glaube ich weniger. Deswegen haben die immer Gastacts. Also ihr kennt vielleicht auch Robin, ist auch eine schwedische Elektro-Pop-Künstlerin. Mit der haben sie viele Sachen gemacht, mit Susanne Sundfør, mit Erlend Öje. Das sagt euch vielleicht jetzt auch erstmal nichts, aber wenn ich euch die Kings of Convenience nenne oder The Widest Boy Alive, auch total charakteristisch, finde ich, für die 2000er und so Radio 1 Musik. Das ist Erlend Öje oder Jamie Irrepressible. Also es gibt eine Reihe von ganz tollen, stimmgewaltigen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen die zusammenarbeiten und die sie dann immer wieder als Liedstimme sozusagen in ihre Tracks reinholen. Und ja, insofern ist damit, glaube ich, alles zu meiner Nummer 1 gesagt, zu diesem Duo gesagt. Also ist natürlich noch lange nicht alles gesagt, aber zumindest erstmal in der Begründung für meine Nummer 1. Ich habe sie, wie gesagt, 2003 entdeckt, liebe die Musik, bin seitdem Fan durch und durch und kann das immer wieder auf Playlist packen, egal zu welcher Jahreszeit, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Stimmung. Da gibt's immer irgendwas von denen, was mich abholt.
Ich habe den Song noch nie gehört vorher und finde ihn jetzt beim ersten Reinhören so ein bisschen sperrig. Mhm. Also was aber nicht schlecht sein muss, ne? Weil umso länger ist dann die Haltbarkeit, bei mir zumindest erfahrungsgemäß. Aber wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich stelle auch immer wieder fest, dass ich bin wahrscheinlich so mit meiner Top 3 beschäftigt, dass ich mir gar nicht so eine Gedanken mache. Aber klar, du hast die Band schon öfter erwähnt, du hast es auch bei dem Jahresrückblick einmal erwähnt. Aber das ist ja wirklich auch so, was du, lief das wirklich dann auch bei Radio 1, meinst du, lief das? Weil das habe ich nie so wahrgenommen.
Bei diesem Song wüsste ich das gar nicht. Von dem ersten Album liefen
aber die Band an sich.
Ja, also da liefen definitiv Sachen wirklich häufiger bei Radio 1. Ich würde behaupten, dass auch der Song da öfter lief. Ja. Der war auch Teil von Werbespots, weiß ich. Also finde ich ja dann immer ein bisschen unglücklich, weil es da dann wirklich die Gefahr gibt, dass man sich so einen Song halt wirklich komplett überhört und dass er, naja, also auch die große Gefahr, dass er entwertet wird, ne? Weil natürlich in so einem Song, in so einem Text, in so einer Stimme natürlich ganz viel Emotion drinsteckt und ihr habt ja auch vielleicht gerade gemerkt, da steckt eine gewisse Dramatik irgendwie in der Stimme, in dem Text drin und dann wird der halt...
Du gerade an You Win Again von den Bee Gees?
Ja. Was war das?
Bei Werbesongs?
Klaus Thaler oder was? Keine Ahnung. Ja, also da gibt's so einige. Ich hatte ja auch in diesem Podcast schon mal über Woodkid gesprochen, der Teil einer Vodafone-Werbung war oder ein sein Song.
Hast du das nicht zurückgenommen? War das nicht ein Irrtum von dir?
Ja, ja. Mhm. Ich habe ja diese Sendung gefüllt im Gegensatz zu anderen.
Das war jetzt kein Versuch einer Überleitung. Sorry. Nee.
Ja, wenn mit der Brechstange. Nein, aber genau. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, wenn es um die Verwendung von Songs in Werbespots geht. Das kann dann eben schon eine gehörige Entwertung dieses Kunstwerks sein. Ja. Genau. Also Micha, du hast viel zu hören, viel nachzuarbeiten.
Ich merke schon.
Wird aber abgefragt.
Ich muss mir noch diese drei Snow Patrol-Songs erstmal anhören.
So wie wir eingestiegen sind in die Folge, so würde ich sagen, können wir auch rauslaufen. Und ich kann ja schon mal eine kurze schriftliche Lernerfolgskontrolle ankündigen für eine der nächsten Folgen. Ja.
Kommt das in der Arbeit dran?
Genau. Longlist, also wurde hier und da schon genannt. Gibt es noch so Dinge, die ihr da so rausfeuern wolltet für die 2000er?
Leon, hast du was, was dir noch auf der Seele? Du hast ja gesagt, es gibt nur drei gute Songs in den 2000ern.
So habe ich es nicht ganz gesagt, aber
ich paraphrasiere jetzt mal.
Du paraphrasierst. Ich bin eigentlich im Reinen mit dem, was ich nominiert habe. Och,
eigentlich ist ja das Wort, wo ich immer reingehe, Björn. Ist dann noch?
Natürlich gibt es eine Longlist, aber will ich jetzt meine drei entwerten, indem ich noch andere nenne?
Geht ja nicht um Entwertung.
Nee, das kannst du Daniel überlassen. Daniel, was steht denn bei dir drauf? Komm.
Micha, du hast nichts, oder was?
Ich hab nichts, was ich nicht schon erwähnt habe. Also klar, habe ich noch ein paar Songs mir auf irgendwie runtergekritzelt, aber wer weiß, wann ich die mal brauche.
Okay, also drei Honorable Mentions. Viel von Amy Winehouse, das wurde ja schon angesprochen.
Ja, hätte ich echt nicht gedacht, ja.
Ja,
stimmt, da war ja was.
Habe ich ja in Folge, was war es? Die zwei, ja, glaube ich, ne?
Genau.
Top 3 Cover-Songs habe ich ja Valerie von Amy Winehouse nominiert, völlig zu Recht, wie ich finde. Ich möchte die Gorillas nicht unerwähnt lassen. Mit Feel Good?
Ja, Daniel, das war meine große Hoffnung. Ich habe mir doch Gedanken gemacht, was ihr nimmt.
Jetzt, ja.
Feel Good Inc. Schade, Daniel. Hättest du mal machen können.
Chance vertan, ne? Deswegen sage ich ja, ich habe mit mir gerungen und deswegen nenne ich ihn auf der Longlist. Und ich mache das nicht, um meine Top 3 zu entwerten, sondern ich sage euch damit, wie schwer mir das gefallen ist. Was für eine große, emotionale, geschmackstechnische Herausforderung das letzten Endes für mich war. Und um deine Hip-Hop-Vibes nochmal zu unterstützen, Hey Ya von Outkast kann man auch nochmal nennen.
Aber also ich bin wirklich ja, positiv nicht Jackson, überrascht, wie wenig...
Ganz groß über Outkast.
Nein, nicht noch Miss Jackson, ey, mein Güte. Habt ihr mal gesehen, die Top-Songs der 2000er laut Rolling Stone Magazin beinhalten so ungefähr gefühlte 50 Jay-Z-Songs. Und da, ich frage mich wirklich, ey, what the fuck?
Aber du warst gerade in so einer positiven Stimmung, Björn, bis Micha dich wieder niedergegrillt hat.
Das hat dich bloß so ruiniert. Bis Outkast hier noch reingebracht wurde.
Ja.
So, Outkast war wirklich bahnbrechend.
Ja.
Auf jeden Fall. Gut. Oh. Also auch das Video, ne? Da sind wir wieder beim Video. Herrlich, großartig. Aber gut. Das
Outkast kannst du doch nun wirklich nicht diese Gangster-Attitüde und das Posen vorwerfen. Die hat da wirklich nur frischen Wind reingebracht.
Absolut.
Ich gebe zu, dass Miss Jackson vielleicht ein bisschen überspielt wurde.
Nein.
Aber
geringfügig.
Miss Jackson auch einen coolen Song finde.
Ja.
Ist auch. Wenn nichts anderes wollten wir doch hören.
Aber Björn wollte gerade noch mal sagen, wie positiv überrascht er ist von uns allen.
Von euch.
Ja.
Von mir bin ich das ja immer. Insofern. Und wenn nicht, dann bin ich in der Lage, mich zu bereuen
Aber du kannst dich selbst noch positiv überraschen. Ja. Das ist ja auch.
Nee, ihr habt schön, mich wirklich positiv kann. Überrascht.
Ja, ihr und, mich auch.
Das muss
also allein sein, schön. Allein
ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich das, was ich aufgebaut habe, hinten mit dem Arsch wieder eingerissen habe mit Toxic. Aber was soll ich machen? Das Herz will, was das Herz will.
Ja. Naja, wenn man Björn.
Wir sind ja schon froh, wenn du drei Nominierungen zusammenkriegst.
In dem Fall waren es ja auch eher die Füße als das Herz.
Ja, das stimmt.
Ich will jedenfalls, die letzte Folge, die war ja in jedem Fall für mich auch nochmal eine Learning Experience.
Eine Lernreise.
Eine Lernreise. Und zwar im Nachhinein habe ich das eigentlich erst alles realisiert. Ich hab mir die letzte Folge angehört. Und also es war ja schon so, dass am Ende der letzten Folge irgendwie so eine gewisse Fassungslosigkeit herrschte, ob dessen, was da abgelaufen war. Also dass wir das erste Mal in der Historie von Dreipod jemanden haben, der seine Top 3 nicht ausschöpft. Was? grundsätzlich natürlich ein gutes Recht ist, aber dann ausgerechnet bei der Folge, wo es darum geht, die eigenen Irrtümer zu reflektieren, ja, ist ja schon an sich schon hanebüchend.
Ja.
Aber dann, die Begründung dazu. Und das, jetzt verstehe ich auch, warum es so schwer ist für Politiker oder Schauspieler oder alle Leute, die on air sind, wenn sie mit irgendwas konfrontiert werden, wie leicht man da so in Gewässer rutschen kann, abrutschen kann. Weil ich gemerkt habe, ich habe das in der Live-Aufnahme, ich habe das alles gar nicht schnell genug mitgeschnitten, was da abgelaufen ist. Und Daniel, wenn ich hatte das Gefühl, bei dir war das auch so.
Ja, ja.
Und wir sind ja dann ein paar Mal noch zurückgekommen und dann am Ende, wie hast du jetzt wirklich keine Nummer eins? Das war kein Witz. Ja. Du hast allen Ernstes nur zwei. Und im Nachhinein ist mir das erstmal klar geworden. Also, ich war so fassungslos.
Ja, überrumpelt, wolltest du
überrumpelt,
sagen.
Überrumpelt?
Ja, total.
Dass ich live noch gar nicht die ganze Tragweite geschnallt habe dessen, was da abgelaufen ist.
Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Metafolge. Ich hätte das ja jetzt alles schnell abmoderiert. Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, dauert jetzt noch einen Moment, aber ja.
Das muss raus.
Ich finde das auch gut, dass du dich so öffnest. Also ich wollte das jetzt auch nicht, dass du das in den falschen Hals bekommst. Aber vielleicht gibst du mir die Gelegenheit, nochmal zu erklären, was mein Antrieb damals war, als ich die Top 3 nicht ausgenutzt habe und nicht ausgerechnet, sondern ja, eben nur bei dieser Folge hat es Sinn ergeben für mich, nur 2 zu nehmen. Weil was soll ich mir aus den Fingern saugen, irgendwelche Sachen, nur damit einen neuen Titel nennen, einfach zu sagen, ja, da lag ich falsch, obwohl ich das nicht fühle. Und wenn einer Gefühle versteht, Björn, hier in der Runde.
Richtig.
Wunderschön.
Ja. Aber dann mein Lieber, aber dann sag das doch vorher, wenn wir das Thema ausmachen. Sag doch, ich habe keine 3 Irrtümer.
Also von dir hätte ich eigentlich noch am meisten Verständnis erwartet. Bei Daniel würde ich sagen, okay, aber da, Björn, dass du mir zum Vorwurf machst, dass ich meinen Gefühlen folge, da muss ich echt sagen, nein.
Fühle.
Das tut mir weh. Ja. Das tut Daniel auch weh, auch wenn das nicht so zeigen kann.
Ja.
Und eigentlich weißt du auch, dass ich absolut richtig lag.
Ist das jetzt eine Form von Victim Blaming hier gerade?
Für mich ist ja einfach nur relevant, dass also wirklich Jahre, gefühlt Jahrzehnte hier auf Gypsy Gate rumgeritten wurde und dann kommt der Björn an und feuert halt irgendwie Kevin Arnold aus der Hüfte. Also das ist ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
So, Leute.
Immer, ne? 80er,
ich meine, die 90er. Ersten 4 Staffeln waren die besten.
Potato.
Ich weiß, wir haben ja schon Serien gehabt zu Jahrzehnten und da haben wir uns alle darauf geeinigt, haben gesagt, von wegen, sowas geht nicht, weil wunderbare Jahre hätten wir doch alle genommen.
Sowas damals macht der Papa nicht mit.
Haben wir denn eigentlich schon die Top 3 90er-Serien
gehabt? Nee, warte mal ganz kurz.
Ja, wo war denn deine wunderbare Jahre da?
Ich habe von meinen Top 3 nicht vollständig Gebrauch gemacht in der vergangenen Folge. Okay, wenn das für dich regeltechnisch nicht möglich ist, dann ist das so.
Möglich ist das.
Aha, okay. Aber ist es auch möglich, eine Nominierung zu nehmen, die keine Regel zulässt, so wie es bei dir und wunderbare Jahre war?
Ihr beiden, lieber Björn.
We gonna split hairs here.
Lieber Micha.
Over the line.
Genau. Ihr könnt euch ja jetzt einfach noch mal so ein bisschen Gedanken machen, was die nächste Folge angeht oder wie wir das alles im nächsten Jahr mit möglicherweise noch verschärftem Regelwerk alles so ein bisschen im Rahmen halten wollen. Wir schwenken ja jetzt gerade auf die Zielgerade des Jahres ein. Ja, und das bedeutet ja, dass wir wieder in der nächsten Folge erstmal eine Tradition aufgreifen können. Also da kommt nichts fancy Neues, nicht irgendwie hier der Versuch so einer Metafolge, Rückblick, so was würde man und hätte, könnte, wollte. Nein, das ist was ganz Klassisches, was Traditionelles, was wir, glaube ich, bereits seit dem ersten abgeschlossenen Dreipod-Jahr so machen. Seit dem zweiten?
War das so? Ja, seit dem zweiten, glaube ich.
Jetzt. Stimmt, du hast recht. Wir haben irgendwas mit Disney-Charakteren mal im Januar gemacht, erinnere ich mich. Also das verschwimmt ja alles irgendwie in meinem Kopf. Also auf jeden Fall machen wir das mittlerweile schon mehrere Jahre hintereinander. Die Rede ist natürlich vom großen Dreipod-Jahresrückblick, den wir in der nächsten Folge hören werden. Das heißt, wir werden nochmal kritisch in uns gehen und überlegen, was haben wir in diesem Jahr eigentlich alles Popkulturelles erlebt, gemacht, gehört, gesehen, gefühlt. Ja, und werden dann nochmal ein Top-3-Ranking daraus bauen. Und natürlich seid auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgefordert, mit uns in euch zu gehen und zu überlegen, was war im Jahr 2024 alles Tolles los.
Und also, wir nennen das die Top 3 Popkultur-Highlights, ne?
Die drei Popkultur-Highlights. Ja, genau, genau. So heißt die Folge eigentlich. Genau. Ich habe es jetzt Jahresrückblick genannt. Alles
gut.
Ist beides wunderbar. Geht da mal in euch, überlegt einfach mal, wart ihr auf einem tollen Konzert, habt ihr was Tolles gesehen, gehört, gespielt und schreibt uns das oder schickt uns eine Sprachnachricht. Das werden wir in der nächsten Folge dann natürlich wieder breit treten und veröffentlichen. So, jetzt habe ich euch besinnungslos gequatscht. Keine weiteren Worte von eurer Seite.
Hast du die Regeln, so wie Dani sie gerade vorgetragen hat, hast du das verstanden?
Schlagabtausch beendet.
Um nochmal versöhnlich zu werden hier am Ende.
Also,
super.
Ich habe schon eine ganz tolle Idee, was ich im vorletzten Jahr gefunden hatte. Kann ich das noch einbauen?
Super.
Klar, Björn, du darfst alles. Hab dich lieb.
Danke.
Hab euch auch lieb.
Tschüss.
Hab euch super lieb.